Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wer kennt das nicht aus den Medien? Thema Antioxidantien, oxidativer Stress und wie wir durch Hilfe von Vitamin C oder irgendwelchen besonderen Beeren und diesen oxidativen Stress durch die Antioxidantien in den Griff bekommen. Und da habe ich jetzt einen ganz besonderen Gast hier, der Andreas Kalker, und der wird mir mal dazu ganz neue Informationen mitbringen, hoffe ich. Hallo Andreas.
Hallo, wie geht's? Dankeschön. Ja, danke. Ist wirklich schön. Ja, also es ist logisch, es ist eine sehr gute Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil viele Leute sagen, Moment mal, wir haben Antioxidantien, oxidativen Stress, wie verhält sich das? Ja, also es war also 1956, wo Denham Harman, also den oxidativen Stress, dann die Theorie, es ist eine Theorie, gesagt hat, ja, also freie Radikale sind schlecht. Gut. Wir haben noch ein kleines Problem dabei, denn Sauerstoff, den wir atmen, ist ein freies Radikal.
Das würde ja widersprechen, sich widersprechen.
Ja, das hieße im Technisch sozusagen, wenn ich Sport mache, habe ich mehr Sauerstoff, wäre ich dann gesünder oder kränker. Also laut der Theorie, das passt nicht. Er musste auch seine Theorie dreimal überarbeiten. Und es gibt auch eine sehr interessante Arbeit dazu. Und da ist es hier von Zürich, von der ETH, Professor Dr. Michael Risto. Der hat auch einen Forschungspreis da sogar drüber gewonnen, und er hat etwas gemacht, das nennt sich Mitohormesis. Das ist, er erklärt also ganz klar, was in Wirklichkeit passiert. Also wir müssen weg von der Oberflächlichkeit werden, sondern müssen die Prozesse verstehen. Und der hat also festgestellt, dass die Ratten mit oxidativem Stress länger leben.
Mhm. Ja. Und wie hat man den zugeführt?
Und das ist sozusagen, oxidativer Stress ist nicht nur Chlordioxid zum Beispiel. Oxidativer Stress ist auch Fasten. Also jeder, der mal gefastet hat, viele haben das bestimmt mal irgendwann gemacht und haben festgestellt, nachher fühlt man sich mit Energie. Wie ist es möglich, wenn ich kein Essen zu mir nehme, habe ich mehr Energie. Und jetzt kommt die Erklärung dafür. Das heißt, ich habe einmal einen Brennstoff, und das sind meine Kalorien. Ich verbrenne also Kalorien, indem ich esse etwas, verbrenne es mit Sauerstoff. Was ist es nämlich? Wir brauchen Sauerstoff, egal was auch immer, zu verbrennen. Das heißt, die Feuerwehr macht das Feuer aus, indem es sozusagen den Sauerstoff entzieht. Weil das Löschschaum ist oder Löschdecke oder Wasser oder was auch immer. Es wird sozusagen die Menge an Sauerstoff entzogen, damit diese Flamme oder diese Oxidation, das ist nichts anderes, also Verbrennung gleich Oxidation, stillgelegt wird. Und das ist technisch auch nichts anderes, denn entweder ich habe dieselbe Menge Sauerstoff, wenn ich jetzt faste, entziehe ich den Brennstoff. Das heißt, ich habe mehr Sauerstoff-Brennstoff-Verhältnis. Und das Verhältnis Brennstoff-Sauerstoff ändert sich. Aber was ich natürlich auch machen kann, wenn ich eine Menge Brennstoff habe, ich kann mehr Sauerstoff machen. Das ist zum Beispiel so in unserem Pelletofen. Wenn jemand einen Pelletofen hat, kann man versuchen, so ein Pellet anzuzünden, es brennt nicht. Also egal, dann muss ich wirklich lange, es brennt und brennt und brennt nicht. Warum brennt es in dem Pelletofen? Ja, der hat einen Ventilator. Und der Ventilator macht richtig Sauerstoff an diese Holzpellets, und die verbrennen sogar so sauber, dass ich fast keine Asche habe. Also bei uns ist es auch so. Was wir dann machen sozusagen, es gibt einmal die Möglichkeit, wie Dr. Risto gemacht hat, ich mache oxidativen Stress durch Fasten. Und da gibt es eine sehr interessante Studie auch noch zu, wo zum Beispiel Mäuse oder Ratten waren das, ich glaube, waren weiße Rattenlabor hatten, also Norwegius. Und die bekamen, gab es zwei Gruppen. Eine Gruppe hat eine Chemotherapie gehabt. Also beide haben Chemotherapie bekommen, zwar sechsfache Dosis. Also
würde keiner überleben.
Eben. Haben sie auch nicht. Also die jetzt gegessen haben, normal, sind alle gestorben. Alle, die gefastet haben, haben überlebt. Was passiert? Und da muss man dann drauf eingehen, Moment mal, hier passiert etwas, was noch gar nicht richtig erforscht ist. Und da gibt es jemand, der nennt sich Dr. Robert Naviaud. Das ist also, wird auch der Mitochondrienpapst genannt. Das ist der Professor in der Universität San Diego. Der hat sozusagen gesagt, dass oxidativer Stress ist nicht die Ursache, sondern die Folge. Und das nennt sich oxidativ Shielding. Und dieses oxidative Shielding heißt also, dass unsere Zelle zumacht in bestimmten, auf- und zumacht in bestimmten Verhältnissen. Also wir haben auch, unsere Zellwand ist nicht wie bei Bakterien eine Wand, sondern in Wirklichkeit sind das wie so Stäbchen, die übereinander stehen, Phospholipide nennt sich das, die sozusagen sich verdrehen können und auf- und zumachen können. Heißt, Sauerstoff kann rein oder Nährstoffe können rein oder nicht. Das heißt, die entscheidet sozusagen, ob Nährstoffe reingehen oder nicht. Und jetzt kommt es. Ich kann jetzt einiges machen. Ich kann entweder fasten, dadurch habe ich weniger Nährstoffe und mehr Sauerstoff. Das Verhältnis wird besser zur Verbrennung, also es verbrennt besser. Oder ich kann, wenn ich Nährstoffe habe, aber wir haben heute keine Nahrungsprobleme mehr, auch was die Menge anbelangt. Wir haben fast alle zu viel Gewicht. Wir bringen also mehr Sauerstoff rein. Wir machen mehr eine bessere Verbrennung. Also für die Motorfreunde, ich mache einen Turbolader ins Auto. Ich habe also mehr Power. Genau das passiert mit Chlordioxid. Das ist nämlich sehr interessant, wenn wir das so machen. Wir haben Chlordioxid. Und das Chlordioxid haben wir gesehen. Ich kann den Streifen nochmal zeigen. Dann sehen wir, dass es den Sauerstoff definitiv erhöht. Und da habe ich dann sozusagen, müsste ich sagen, ich müsste jetzt ja oxidativen Stress haben. Nein, gar im Gegenteil. Die Zellen funktionieren besser. Denn, und jetzt kommt es, was ist der große Unterschied? Oxidativer Stress ist eine Ladung. Wie soll ich das mal erklären? Wir haben alle unser Handy und unser Handy hat 5 Volt normalerweise. Was würde passieren, wenn ich das Handy mit 20 Volt lade? Was würde passieren?
Durchschmoren.
Eben. Und das ist genau das, was passiert. Also wir müssen, und wenn ich es mit 2 Volt lade,
Dauert es ewig
oder wird nicht geladen. Und genauso funktionieren unsere Zellen. Unsere Zellen brauchen nicht zu viel und nicht zu wenig. Wir haben zum Beispiel freie Radikale. Das ist einmal der Sauerstoff, ist ein freies Radikal, der ist nützlich für uns. Aber wir haben andere freie Radikale, wie zum Beispiel die OH-Gruppe. Was ist der Unterschied? Also, da gibt es etwas, das nennt sich Oxidationsreduktionspotenzial. Und dieses Potenzial, das heißt also eine Voltzahl. Das heißt zum Beispiel bei Chlor wäre das 1,36 als auch ein Oxidant. Oder und bei Sauerstoff hat man auch ungefähr je nach Zustand 1,2. Je nach Zustand liegt also dieser ORP-Wert. Aber wenn ich jetzt ein OH habe, das heißt also eine Sauerstoff-Wasserstoff-Gruppe, was ist eine OH-Gruppe? Ja gut, Alkohol zum Beispiel. Wir haben Alkohol, ein bisschen viel Alkohol getrunken. OH, sagen wir da alle mal, am Wochenende. Und am nächsten Morgen gehen wir dann zum Kühlschrank und sagen, wo ist mein Antioxidant? Auch Orangensaft genannt, weil es doch ein bisschen viel war am Samstag. Also der Körper weiß das schon. Also wir müssen Antioxidantien haben, wenn wir zu viel OH haben. Warum? Ja, der hat nicht 1,3 Volt, der hat 2,8 Volt. Der ist so giftig wie Fluor. Also das ist wirklich eine der härtesten Nummern. Und es hat also unglaublich reaktive Power, diese OH-Gruppe. Und die wird in denselben Topf geschmissen wie Sauerstoff. Das ist ungefähr so zu sagen, als wenn ich sagen würde, ist Strom gut oder schlecht? Wir können nicht sagen, dass Strom gut oder schlecht ist. Wir müssen immer sagen, wie viel. Und wir haben das große Problem, dass mit oxidativem Stress einfach keine Werte genannt werden. Und keine Werte zu nennen, ist wirklich absolut nicht wissenschaftlich. Das ist sowas von ignorant, unprofessionell. Das darf eigentlich gar nicht sein. Wir müssten Folgendes machen. Wir müssen sagen, okay, wir haben einen Patient, den müssen wir analysieren. Was ist mit dem? Ja, die ist wahnsinnig dünn, die hat Anorexie oder auch immer. Ja, die hat oxidativen Stress. Die braucht Antioxidantien. Nichts. Jetzt habe ich aber einen Patient, der Übergewicht hat. Was muss der denn verbrennen? Fett. Also Fettverbrennung oder Lipideoxidation wird es professioneller genannt. Der braucht, ich mache entweder Sport, das heißt, ich habe mehr Sauerstoff, verbrenne den Fett, verbrennt dabei. Oder ich nehme halt Chlordioxid, das hilft auch. Aber auch viele Fälle, zum Beispiel, die sagen, oh, ich konnte nie abnehmen, ich habe aber mal probiert, bei den freiwilligen Probanden. Ne? Ich möchte also jetzt darauf hinweisen, dass es jetzt nicht, dass es wirklich handelt sich um freiwillige Probanden, dass sie nicht Leute jetzt anfangen, da das Chlordioxid zu nehmen, einfach nur so. Und die haben das genommen sozusagen und haben festgestellt, die Metabolismus ist besser, alle Sachen sind besser geworden und haben auch mehr Sauerstoff zur Verfügung.
Und wie geschieht das jetzt gerade bei einem Übergewichtigen? Nehmen wir mal noch an, der hat noch Bluthochdruck und dann hat er noch Diabetes Typ 2, die Insulinrezeptoren sind schon angeschlagen.
Wir müssen verstehen, dass wenn wir nicht genug Sauerstoff haben, also wir haben noch Antioxidantien drauf gemacht, das ist noch schlimmer, dann passiert nichts.
Also du sagst jetzt gerade, ich muss das nochmal, du sagst, Antioxidantien drauf machen ist noch schlimmer. Also das
für diese Person ja.
Okay.
Nicht für andere. Also wenn wir einen Überschuss haben, das ist zu hoch.
Ja.
Das heißt, wir haben eine Person mit Übergewicht.
Also wäre das für den schlecht jetzt, Vitamin C-Infusion oder irgendwas?
Moment. Vitamin C-Tablette. Infusion ist wieder was anderes. Also wenn ich jetzt eine Vitamin C-Infusion mache, dann Vitamin C ist eine Säure. Das heißt, der Körper macht dann einen Prozess, der nennt sich Fenton, der Fenton-Prozess. Das heißt, er wandelt dieses Vitamin C in H2O2, also Wasserstoffperoxid um. Das heißt, in Wirklichkeit ist es ein Prooxidant.
Okay.
Weil es ist eine Alarmreaktion. Also der Körper sagt, oh, ich habe eine metabolische Azidose. Phantomprozess. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt meine Vitamine hier morgens früh zu mir nehme.
Und
ich
was rede
jetzt
passiert über
die,
dann?
Wenn ich die Vitamine morgens früh zu mir nehme, unsere Biochemikerin hat auch noch die Unterlagen dafür gemacht, gibt es auch noch verschiedene andere, habe ich bis zu 27% weniger Muskelleistung. Ja.
Das frustriert ja, das jetzt aber schon, weil so viele ja immer Antioxidantien.
Ja, es ist nicht richtig studiert worden. Du musst es schon richtig studieren.
Und wenn du jetzt aber frisches Obst essen tust?
Da haben wir verschiedene. In dem Obst ist es, ich spreche über Zusätze.
Genau, nur dass man es richtig aufschlüsselt, dann haben wir nachher auch keine Diskussion.
Also wenn ich jetzt Obst esse, habe ich ja nicht nur Antioxidantien. Ich habe ja auch Oxidantien bzw. Phenole und ich habe Flavonoide und ich habe tausend verschiedene Sachen. Und was passiert? Obst ist ein homogenes Produkt. Das heißt, es hat sowohl Oxidantien als Antioxidantien, Flavonoide und auch viele andere Mineralien. Deswegen kann es überhaupt mal wachsen. Das heißt, wenn ich einen Apfel wächst auf dem Baum, der braucht beides, um zu wachsen. Das heißt also, es ist ein homogenes Produkt. Wenn ich jetzt aber eine Tablette habe, die sozusagen rein filtriert ist, ist es das nicht. Das heißt also, bei Obst habe ich immer sozusagen die richtige Menge an allem einmal. Ich brauche nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich muss den Leuten sagen, also ich brauche mehr Antioxidantien. Nein, wir brauchen die richtige Menge. Das ist wie eine Wollzahl. Ich brauche nicht 2,8. Ich brauche 1,3, da wo mein Körper normalerweise ist. Und dann habe ich die richtige Energiemenge. Also wie ein Handy, das die 5 Volt braucht, nicht 50. Und das, wir müssen also das alles in die richtigen richtigen Umfeld setzen.
Okay, jetzt haben wir unseren Übergewichtigen, der metabolische Syndrom mit Bluthochdruck und so.
Die Bluthochdruck, das ist im Grunde genommen, was passiert, wenn ich dann zu viel habe? Ja, ich habe Sauerstoffmangel. Wenn ich Sauerstoffmangel habe, versauert mein Körper. Ich habe eine metabolische Azidose. Das heißt, der Körper wird immer saurer, hat immer mehr Protonen. Und dann passiert Folgendes. Diese Säure greift zum Beispiel in Arterien die Wände an. Das heißt, die Arterien werden dann angegriffen. Die entzünden sich dann und wenn die Arterien sich entzünden, dann habe ich weniger Platz und dann sagt das Hirn, oh Moment mal, ich bekomme keinen Sauerstoff und das Herz sagt, okay, ich pumpe mal ein bisschen stärker, damit der Sauerstoff ankommt, weil es kommt kein Sauerstoff. Das ist sozusagen wir bekämpfen eine Reaktion unseres Körpers. Bluthochdruck ist keine Krankheit, das ist eine Reaktion auf. Und dann habe ich sozusagen das Problem, ich bekomme keinen Sauerstoff in der Menge, das Blut pumpt, weil der Durchmesser kleiner geworden ist in den Arterien und Kapillaren. Und was passiert denn, wenn ich jetzt dann das Chlordioxid nehme? Da habe ich dann den Gegenteil. Da habe ich keine Protonen, da habe ich Elektronen. Und das sind die, die ich brauche. Die Elektronen neutralisieren das wieder. Weil die einen sind sauer, das andere ist alkalisch in der Hinsicht. Das macht eine Oxidation. Das macht also im Gegensatz zu Bicarbonat, was einfach nur basisch ist, das macht eine Oxidation und wird, also es macht also alkalisch plus Energie. Bicarbonat nicht. Bicarbonat ist ein Abfallprodukt. Das ist also, was wir ausatmen. Okay. Unser CO2. Das ist zwar auch alkalisch, ist auch ganz nett, aber es bringt keine Energie. Okay? Da haben wir sozusagen den Vorteil mit Chlordioxid. Wir haben auf der einen Seite Energie, wir haben Sauerstoff und wir haben Alkalisierung. Und die Leute sozusagen fangen dann an, den Metabolismus zu haben. Dieser Bluthochdruck wird gesenkt und es wird wesentlich besser.
Okay. Gerade bei den Basenprodukten wird ja oft kritisiert, dass, wenn man die regelmäßig nimmt, dass eben die Magensäure drunter leidet. Wie verhält sich das bei Chlordioxid?
Ja, wir müssen verstehen, die Magensäure zum Beispiel ist dazu da, um alle Viren, Bakterien, Pilze, die auf unseren Salaten, auf unser Essen ist, abzutöten. Das heißt, ein Hund hat eine bis zu 10-mal stärkere Magensäure als wir. Das heißt, er kann auch Aas fressen. Das mag er gerne. Irgendwelchen vergammelten Pansen und oh, toll, viel besser als irgendwelches Trockenfutter. Ne? Und deswegen mögen die es auch. Die wissen das ganz genau. Die haben eine ganz viel stärkere Magensäure als wir. Was passiert, wenn ich meine Magensäure zu basisch mache, ist es, dass die Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten auch durchkommen und können sich dann in meinem Dünndarm einnisten oder Dickdarm sogar, wo auch immer. Und dann habe ich ein Problem. Dann habe ich nämlich Bakterien da, wo sie nicht hingehören. Und das ist dann, haben wir dann Leaky Gut und haben dann Crohn und haben dann dies, weil nicht genug Magensäure da ist. Also da würde ich sehr vorsichtig sein mit Protonenhemmer und so weiter, Basenpulver. Das kann mal eine Lösung sein, aber als Dauerzustand definitiv nicht. Dann haben die meisten Leute ein Problem, das ist Helicobacter pylori. Das ist eigentlich die Ursache. Wir müssen immer an die Ursache gehen, die bekämpfen. Und das ist bei jedem unterschiedlich.
Wie würdest du das dann einsetzen mit den Distanzieren, also wie macht man
wenn
das?
Wenn ich jetzt zum Beispiel Chlordioxid nehme in den Magen, was macht das? Das regt sozusagen, der Sauerstoff geht durch die Magenwand durch, das ist das Fick'sche Gesetz. Und da, wo es was Saures dann trifft, außer, und das ist das Interessante, Magensäure wird nicht angegriffen. Da habe ich ein Video auf meiner Webseite, die es nicht glauben. Ich habe Chlordioxid und man kann jeder auch mal sehen, man nimmt CDS und macht einfach eine Säure rein, es bleibt gelb, es ändert sich nicht und es hält auch. Und im Körper reagiert es hauptsächlich dann mit Milchsäure oder mit Bakterien in der Hinsicht oder Pilzen oder Viren. Und da ist es so, dass du hast dann, oder mit Histamin. Histamin ist der Entzündung. Also wenn wir zum Beispiel Histamin, hat eine Riesenmenge an Protonen, das ist sehr sauer. Und deswegen ist Histamin auch, tut es auch so weh, Schmerzen. Mhm. Das heißt, die Leute nehmen das zu sich und die Schmerzen sind sehr schnell weg. Warum? Weil das Histamin oxidiert wird.
Ach, also könnte jemand, der jetzt eine Histaminintoleranz hat, sich das Chlor...
Da haben wir viele, ich kenne viele. Also sagen wir so, ich möchte niemanden...
Dioxid.
Ja, Chlordioxid. CDS.
CDS.
Oder CDL im Deutschen. Ja, sicher könnte das nehmen. Ich darf das nun jetzt nicht empfehlen, will ich auch nicht, weil es noch in Forschung ist, ist auch nicht zugelassen. Ich spreche jetzt ganz einfach über diese
Erfahrungsprotokolle von den Menschen.
Von der einen Seite sind meistens Ärzte. Das sind also die meisten der Leute, die wir haben, sind Ärzte selbst. Ein Arzt darf mit sich selbst experimentieren noch. Also und Gott sei Dank. Und deswegen haben wir da auch interessante Daten. Und das sind sozusagen die ersten Daten, damit man ausarbeiten kann. Das sind aber schon Tausende von Ärzten. Also das ist schon eine Menge.
Gibt es da beim Leaky Gut und bei den Crohn-Geschichten Regenerationsprozesse, wie kann das unterstützt werden? Was passiert da?
Ich habe viele Fälle zum Beispiel, wo ich Crohn, Leute, die 20 Jahre Crohn hatten, nach einer Behandlung mit Chlordioxid einwandfrei waren. Das ist dann sozusagen einmal oral bzw. auch rektal, man macht Einläufe. Viele Leute haben dann gesagt, ja, was ist denn mit den Darmbakterien? Ja, wir haben keinen negativen Einfluss feststellen können. Das besteht noch Forschungsbedarf. Sehr interessant, weil wir haben also Makrobiom, Mikrobiom gecheckt und es war komischerweise nicht, obwohl es auf der Petrischale ein Resultat macht, macht es im Körper eine andere. Das besteht noch Forschungsbedarf definitiv.
Ja, das kann ja das Antibiotika noch nicht von sich behaupten.
Ja, das Antibiotika müssen wir
so verstehen. Das macht ja alles.
Das macht ein Ungleichgewicht. Chlordioxid eliminiert Viren, Bakterien, Pilze gleichmäßig. Während ein Antibiotikum macht Folgendes. Das heißt, alle Bakterien weg, das heißt, Viren und Pilze haben freie Fahrt. Das heißt, es macht dieses Ungleichgewicht.
Deswegen habe ich auch oft das Phänomen bei den, also ich arbeite ja auch noch als Referentin, dass doch die Mitarbeiter Pilze, Darmpilze haben nach Antibiotikum.
Immer.
Und es ist unfassbar, wie viel das sind.
Deswegen, es gibt im Moment wird gerade geforscht auf einer der Universitäten, mit der wir zusammenarbeiten auch. Wir haben sehr erfolgreiche Ergebnisse gehabt, dass nach einer Antibiotikakur das Chlordioxid genommen wurde und sie hatten keine Probleme. Weil man sozusagen, man macht die Antibiotikakur, die sind runter und das ist jetzt nach oben. Aber wenn ich dann nochmal Chlordioxid nehme, ist das auch unten. Und dann baut sich sozusagen die natürliche Gleichgewicht auf, denn wir werden ohne Darmbakterien geboren. Das heißt, je nachdem, was wir essen, bilden sich diese Darmbakterien im homogenen Feld. Also nicht im Differentialfeld. Und diese homogene Aufbildung ist eigentlich sehr schnell. Das sind also wirklich geht wirklich sehr, sehr schnell zu sich und wir haben auch keinerlei Beschwerden feststellen können. Im Gegensatz zu bei Antibiotika, wo also wirklich alles komplett aus dem,
aus dem
Gleichgewicht ist. Das heißt, ich möchte davon ausgehen, ich befasse mich mit der naturwissenschaftlichen Biophysik, also und das heißt, das Gleichgewicht in der Natur suchen. Also es ist dieser Zwischenraum, das ist eigentlich mein Spezialgebiet.
Nochmal auf das Thema oxidativer Stress, da kommen bei uns Frauen natürlich sofort Falten, ledrige Haut und also wir sind ja gleich so in diesem Alterungsthema und haben ja dadurch auch die Antioxidantien genommen. Wie stehst du zu dieser Theorie?
Eine sehr gute Frage. Und zwar ist es folgendermaßen, wir haben auch da spezifisch geforscht, da habe ich also spezifisch auch für eine Firma ein Kosmetikum erforschen und wir haben super Erfolge damit gehabt. Und zwar, was passiert? Warum kann eine Zelle Wasser überhaupt halten? Nun, wir haben einmal, gut, es hat jetzt eine Fettstruktur und Kollagen und wie es auch alle heißt, also kristalline Strukturen, aber wir brauchen eine Ladung. Und was Chlordioxid macht, und das ist das super Interessante, das erhöht sozusagen die Ladung in den Zellen. Ich habe mehr Energie. Wo habe ich das auch? Bei Kindern. Kinder haben also eine höhere Ladung auch. Die, also normalerweise die pH-Ladung von Kindern ist höher als bei Erwachsenen. Das heißt, puff, du hast keine Falten in der Hinsicht, weil du hast voll Energie. Und das heißt, der Wassertropfen, wenn der an Energie verliert, wird kleiner. Es gibt zum Beispiel einen sehr interessanten Test. Du kannst einen zwei Wassergläser, wenn du da Strom drauf machst, dann kannst du sozusagen den Wassertropfen über die Luft gehen lassen. Das ist sehr interessant. Und ich kann das auch gerne mal zuschicken. Mhm. Und wir sehen, also die Tropfengröße hängt von der Ladung ab. Genauso ist es in unseren Zellen. Das heißt, wenn ich die Ladung erhöhe, dann können unsere Zellen auf einmal wieder Wasser speichern in der richtigen Menge, so als wenn wir wesentlich jünger waren. Also das ist gerade bei Falten und Kosmetikum wird es noch ein ganz großes Thema werden. Also wir sprechen bei Clodioxid nicht über eine Menge, sondern wir sprechen über eine komplett neue Technologie.
Ja, verrückt. Ja. Wo ist oxidativer Stress noch aus deiner Sicht ein wichtiger Punkt?
Also oxidativer Stress ist, man muss ihn richtig ansehen, oxidativer Stress ist, wenn OH-Gruppen ist, das heißt also Alkohol, ja, zum Beispiel, definitiv schlecht. Gibt es gar keine Frage drüber. Das möchte ich auch nicht sagen. Dann haben wir eine zu hohe Ladung. Das heißt, dann muss ich diesen Stress senken, wie auch immer. Aber im Normalfall, im normalen Leben ist es, wir haben zu wenig Sauerstoff. Das heißt, das Problem ist, wenn ich ein Antioxidant nehme und ich habe keine OH-Gruppen, dann wird auch mein Sauerstoff gesenkt, weil der nimmt das, was da ist. Wenn ich natürlich jetzt eine große Menge OH-Gruppen habe, aus welchem Grund auch immer, dann kann es schon hilfreich sein, aber es hat sozusagen auch diesen gegenteiligen Effekt, dass es auch meinen Sauerstoff Haushalt sozusagen durcheinander bringt. Also wie ein Antibiotikum zum Beispiel auch im Darm. Also wir müssen da genauer hinschauen, was wir machen. Wir können nicht einfach die Patienten nehmen und einfach nur Pillen reinschmeißen. Das ist irgendwo, meiner Ansicht nach, das hat keine Zukunft.
Mhm. Ja, über die Folgen dieses Pilleneinschmeißens auch auf die Organe würde ich gerne noch mit dir ein Interview führen. Gerade wenn jemand unter Dauermedikamentation leidet sozusagen. Und ja, freue mich auf weitere Interviews mit dir.
Ja, gerne.
Vielen Dank, dass du heute da warst, Andreas.
Danke.
Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier gab es nochmal einen neuen Einblick in das Thema Antioxidantien, oxidativer Stress und wie man eben mit diversen Substanzen, die jetzt vielleicht noch nicht erforscht sind, aber es geht auf jeden Fall mal in die Richtung, dass man da näher hinschaut, doch neue Erfolge erzielen kann. Bleiben Sie neugierig. Wir beobachten mal, was hier noch alles rauskommt an wissenschaftlichen Studien und freuen uns sehr darauf, den Weg begleiten zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!